Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Ich mache jetzt mal eine bisschen gewagte Aussage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch in letzter Zeit eine israelische Erfindung in der Hand gehabt haben oder zumindest genutzt haben. Zum Beispiel ein USB-Stick. Der wurde von einem israelischen Startup erfunden, Mitte der 90er, und ist dann innerhalb von 2 Jahren weltweit Standard geworden. Und wir gucken uns die Startup-Szene in Israel mal ein bisschen näher an heute Morgen. Ich habe es eben schon angekündigt. Und das machen wir mit Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Benjamin, den USB-Stick habe ich eben schon erwähnt. Es gibt aber eine echt lange, lange Liste von Sachen, die in Israel erfunden wurden und die mittlerweile völlig selbstverständlich bei uns im Alltag angekommen sind. Frage an Benjamin Hammer, was kommt denn noch alles aus Israel?
Also ziemlich viele Sachen, und ich wusste es auch nicht, bevor ich das recherchiert habe. Da ist zum Beispiel diese neue Gesichtserkennungssoftware auf dem neuesten Smartphone von Apple. Die wurde in Israel entwickelt. Dann gibt es ja diese Computerchips von Intel. Das ist, glaube ich, der Marktführer. Und die Technik da drin, die stammt auch zu einem großen Teil aus Israel. Ja, und dann kennst du das wahrscheinlich, wenn du bei Google so einen Suchbegriff eintippst, dann macht dir Google ja irgendwie Vorschläge, was du suchen könntest, noch bevor du zu Ende getippt hast. Und diese Technologie, die kommt auch aus Israel. Also kleines Land, aber ziemlich viel Technik, die wir im Alltag nutzen, kommt von hier.
Vielleicht vervollständige ich das dann auch immer, Israel-Startup-Land oder so. Jetzt ist Israel ja ein kleines Land mit viel Wüste. Die haben gar nicht so viele Einwohner, 8,3 Millionen. Aber es gibt da eine größere Startup-Dichte als im Silicon Valley. Welche Erklärungen gibt es dafür?
Also es gibt hunderte, dutzende Erklärungen, ganz viele Erklärungen. Und das Thema ist so komplex, dass es schon ganze Bücher gibt über die Startups in Israel. Und eines davon hat Saul Singer geschrieben. Den habe ich getroffen. Das ist ein Journalist, der in den USA geboren wurde und später nach Israel ausgewandert ist. Und der hat ein Buch geschrieben, Startup-Nation. Und das wurde in vielen Ländern zum Bestseller. Und den habe ich natürlich gefragt, wo kommt denn dieser Erfolg der israelischen Startups eigentlich her? Und dann hat er mir das hier gesagt.
We're a tiny country with no resources in a bad neighborhood. And we had to deal with that. We had to overcome that. We had to innovate.
Also kleines Land, umgeben von Feinden, keine natürlichen Ressourcen. Und damit musste Israel umgehen und klarkommen. Und das konnte man nur lösen, indem man auf Innovation gesetzt hat.
Manche begründen das ja tatsächlich auch mit der Geschichte Israels. Was hat das damit zu tun?
Also junges Land, Einwanderungsland. In diesem Jahr feiert Israel ja sein 70-jähriges Bestehen. Und die Statistik auf der ganzen Welt, die zeigt schon, Einwanderungsgesellschaften, bunte Gesellschaften haben wirtschaftliche Vorteile. Auch weil Einwanderer ja viel wagen müssen, weil sie sonst irgendwie keine Chance haben und erfinderisch sein müssen in der Regel. Das ist der eine Grund. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, eine schwere Wirtschaftskrise in den 80er Jahren in Israel. Da gab es Inflation, Arbeitslosigkeit, sehr schwierige Situation für das Land. Und da hat die Regierung überlegt, wie man Gründern helfen kann, also Start-ups, auch wenn die in den 80er Jahren noch nicht Start-ups hießen. Und dann hat die Regierung ein Kreditprogramm geschaffen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das Wichtige ist, wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen pleite gegangen sind, dann hat der Staat Israel einen Teil des verlorenen Geldes übernommen. Das gilt hier als ein Faktor. Und dann gibt's noch einen weiteren Grund, der mir von Israelis genannt wurde. Und das ist das Jüdische im Staat Israel. Also so ein traditionelles Unzufrieden und ehrgeizig sein. Aber ganz wichtig, diese Erklärung ist auch hier in Israel umstritten, weil sie ja ein Klischee bedient. Man könnte auch sagen, ein Vorurteil über Juden. Aber es gibt Israelis, die das so sehen.
Jetzt lass uns noch ein bisschen auf die Gründer gucken. Du hast schon eben gesagt, der Staat hat das ein bisschen aufgefangen, wenn die gescheitert sind. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass viele auch sehr erfolgreich sind. Woran liegt das? Oder ist das eine Fehleinschätzung von außen und viele sind eigentlich nach 1 oder 2 Jahren doch schon wieder pleite?
Genau so ist das. Also viele sind natürlich erfolgreich, von denen hören wir dann auch, die werden veröffentlicht. Aber auch in Israel ist es so, dass ganz, ganz viele Startups, die meisten Startups, pleite gehen und wir nie von denen erfahren. Das ist so wie überall auf der Welt. Mir haben aber Israelis aus der Startup-Szene dann gesagt, bei uns ist das erwünscht, das Scheitern, das Fehler machen, weil man dann aus den Fehlern lernen kann und es das nächste Mal besser machen kann. Das klingt jetzt ein bisschen simpel, muss ich gestehen, aber bei so einem jungen Staat, wo in den letzten Jahrzehnten ja viel gelungen, aber eben auch viel schiefgelaufen ist, klingt das für mich einleuchtend.
Wir sprechen über die israelische Start-up-Szene heute Morgen. Benjamin Hammer, unser Korrespondent in Tel Aviv, hat mir schon erzählt, dass viele der israelischen Start-ups auch nach ein, zwei Jahren wieder scheitern. Aber dass das Motto dabei auch ist, scheitern ist erwünscht, weil dann denken wir uns eben einfach was Neues aus. Aber es gibt natürlich auch die, die richtig, richtig erfolgreich sind, die es schaffen sozusagen. Und eins dieser Unternehmen ist Argus. Das hat Benjamin auch besucht. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, was genau macht denn Argus eigentlich?
Also einfach formuliert, die haben eine Firewall für Autos entwickelt. Es ist ja so, mittlerweile gibt es auf der Welt Millionen Autos, die vernetzt sind, also online sind, auch übers Mobilfunknetz. Und damit können sie auch gehackt werden. Und was dann passieren kann, das hat mir eine Mitarbeiterin von Argus gezeigt in einem Geländewagen im Norden von Tel Aviv. Und zum Glück, du wirst gleich sehen warum, haben wir das nur auf dem Parkplatz ausprobiert. Ich fahre dann also im Kreis und die Mitarbeiterin hackt die Systeme mit ihrem Laptop. Also richtig so ein Hack. Ich habe das mal aufgenommen, da können wir mal kurz hören. Da ging der Blinker auf einmal und dann hat das Gebläse verrückt gespielt. Ich habe nichts eingestellt, ich wollte das absolut
nicht. Du bist ganz
nicht.
Normal gefahren eigentlich nur?
Ja, ich bin ganz normal gefahren und ich wusste von nichts. Und dann, und das war richtig krass, konnte ich auf einmal nicht mehr bremsen, weil das ABS-System versagt hat.
Oh, krass.
So, das war jetzt die Mitarbeiterin von Argus. Also irgendwann kam dann die Bremse wieder. Aber daran sieht man, ja, so ein Hacker kann im schlimmsten Fall die Bremsen eines fahrenden Autos außer Gefecht setzen. Und Argus sagt, das ist die Werbung von denen, mit unserer Firewall passiert sowas nicht. Die überwacht also die Systeme im Auto.
Jetzt lass uns nochmal auf die Startup-Szene so ein bisschen allgemein gucken. Da sagt man, dass ein Motor dafür ja auch die israelische Armee ist. In der müssen ja fast alle jungen Israelis Wehrdienst leisten. Aber was genau hat die Armee jetzt mit diesem Startup-Erfolg zu tun?
Habe ich mich umgehört bei relativ vielen Gesprächspartnern. Ich war auch bei so einem Hackathon von der israelischen Armee, wo die also programmieren müssen, innerhalb von 24 Stunden irgendeine Aufgabe lösen müssen. Also meine Gesprächspartner sagen, junge Männer und Frauen übernehmen in der Armee eben sehr früh Verantwortung, viel Verantwortung, weil es ja in manchen Fällen richtig um Leben und Tod geht. Danach studieren sie und kurz gesagt, das ist die israelische Darstellung, sind sie danach jung, aber ziemlich erwachsen. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor und darüber habe ich auch mit dem israelischen Journalisten Saul Singer nochmal gesprochen. Der hat gesagt, dass die jungen Leute in der Armee lernen, mit Aufgaben umzugehen.
The military is the place where young people become very mission-oriented, because that's what happens there. They keep throwing challenges at you.
Also in der Armee bekommt man Aufgaben gestellt, die auf den ersten Blick unlösbar scheinen. Und dann finden die jungen Leute aber eine Lösung. Und das entspricht der Struktur und der Kultur eines Startups, sagt Singer.
Die Armee, die hat ja sogar eine streng geheime Cyber-Einheit. Die heißen 8200. Was machen die denn? Konntest du da auch mal einen Einblick gewinnen?
Nein, leider nicht. Jetzt wird's total geheim. Ich darf nicht drüber sprechen. Also
tu's
das
trotzdem.
War wirklich so. Ich habe die angefragt. Ich habe gesagt, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und die israelische Armee lehnt aber Besuche bei dieser Einheit 8200 kategorisch ab. 8200, Teil des Militärgeheimdienstes, zuständig für Cyberangriffe und Cyberabwehr. Und ich glaube, nach eigenem Empfinden und nach Empfinden der Israelis das Beste, was es auf der Welt gibt in dem Bereich. Die sollen laut Medienberichten unter anderem für einen Cyberangriff verantwortlich sein, der einen Teil des iranischen Atomprogramms lahmgelegt hat. Darüber hat niemand mit mir gesprochen. Aber die ehemaligen Soldaten, die Einheit, die dürfen wenigstens sagen, dass sie da waren. Und einer von denen hat mir dann gesagt, dass die Soldatinnen und Soldaten in dieser Einheit eben mit Technik und Technologien in Kontakt kommen, in jungem Alter, die sie sonst nirgendwo finden auf der Welt. Und das hat ihn an Science-Fiction-Filme erinnert. Und man muss sagen, was auffällig ist, dass die Absolventen, viele Absolventen dieser Einheit, danach Startups gründen und zwar nicht in irgendeinem Bereich, sondern eben im Bereich der Cybersicherheit, unter anderem in diesem Argus-Unternehmen, über das wir gerade gesprochen haben. Das wurde gegründet von Absolventen dieser Einheit.
Erst kommt das Silicon Valley und dann direkt Tel Aviv. Das gilt nämlich direkt hinter dem Silicon Valley als Startup-freundlichste Region der Welt. Und wird deshalb sogar manchmal Silicon Wadi genannt. Und was da erfunden wird, das interessiert auch deutsche Firmen, Continental zum Beispiel oder Volkswagen. Die zeigen mehr und mehr Interesse an israelischen Startups und kaufen sich dort auch ein. Frage an Benjamin Hammer, unseren Korrespondenten in Tel Aviv, was genau versprechen sich denn diese deutschen Firmen davon?
Also es geht um Ideen und um Technologien und Dinge, die aus verschiedenen Gründen in Deutschland eben nicht erfunden wurden. Ich habe mit dem Chef der deutschen Auslandshandelskammer in Tel Aviv gesprochen und der sagt, die Israelis haben eben diese Ideen, die Deutschen eine Ingenieurstradition, die die Israelis eben nicht haben, und den Zugang zum Weltmarkt. Also die Deutschen bekommen die Ideen von den Israelis und so ein Unternehmen wie zum Beispiel Argus dann den Zugang zur Welt. Und da gibt es eben viele Kontakte. Argus wurde von Continental gekauft. Die waren erst 5 Jahre alt und laut Medienberichten sind die für 400 Millionen US-Dollar verkauft worden, also ziemlich viel Geld. Und Volkswagen hat einen Teil einer Taxi-App gekauft. Also die Deutschen sind hier sehr präsent, übrigens auch mit so Technologiezentren, die dann jung und hip eingerichtet sind, wo in der Regel es darum geht, dass Vertreter der deutschen Unternehmen nach Startups suchen.
Das klingt alles eigentlich super, ne? Also junge Leute haben irgendwie gute Projekte, aber es gibt ja auch Kritik im Land am Startup-Boom. Warum genau? Eigentlich schafft das doch nur Vorteile.
Ja, auf den ersten Blick bringt das viele Vorteile und ich glaube, es gibt auch niemanden, der bezweifelt, dass die Startups viel Geld nach Israel bringen. Ein Beispiel, Autos wegen der Steuern und Zölle kosten hier in Israel doppelt so viel wie in Europa. Trotzdem sehe ich in letzter Zeit immer mehr fette Geländewagen auf der Straße. Da sieht man schon, dass immer mehr Leute viel Geld haben. Die Frage ist nur, wer genau profitiert davon? Und manche Forscher sagen, viel zu wenige. Also eine kleine Elite des Landes und Arbeiter würden absolut nicht profitieren davon. Und darüber habe ich mit Shlomo Svirsky gesprochen. Das ist ein Soziologe und der forscht zur Ungleichheit in Israel.
Der gesamte Hightech-Sektor mit seinen Dienstleistungen und der Industrie steht nur für 8% der israelischen Arbeitskraft. Diese 8% verdienen mehr als die anderen Israelis. Und diejenigen, die sich hier besonders bereichern, das sind die Startups.
Ja, das Problem ist, dass es in Israel viele Gruppen gibt, die in den Startups überhaupt nicht vertreten sind oder kaum vertreten sind. Israelische Araber, ultraorthodoxe Juden. Und auch der Frauenanteil ist viel zu gering. Und das ist insofern interessant, als dass es eigentlich in der israelischen Wirtschaft einen ziemlich hohen Frauenanteil gibt, zum Beispiel in der Biotechnologie. Aber bei den Startups ist das nicht der Fall. So, und jetzt sagen sogar die Startups selbst, wir haben einen Fachkräftemangel, wir brauchen neue Talente aus allen Bereichen der israelischen Gesellschaft. Also Frauen, israelische Araber, ultraorthodoxe Juden, wir müssen da den Anteil hochkriegen. Und die Regierung ist an dem Thema dran, da gibt es verschiedene Programme. Ja, und wenn das so kommt, dann könnten mehr Leute vom Boom der Startups profitieren und der Reichtum würde breiter verteilt. Im Moment ist es aber nicht der Fall.
Jetzt ist gerade Tel Aviv, wo viele Startups sind, eine sehr, sehr teure Stadt. Ich war gerade selbst nochmal da und israelische Freunde von mir, die da wohnen, die lachen quasi über die Mietpreise hier in Deutschland und sagen, guck mal, wie wir hier leben müssen. Und die Frage ist natürlich auch, tragen die Startups dazu noch bei? Also sind die auch mitverantwortlich dafür, dass die Stadt immer teurer und immer gentrifizierter wird? Benjamin, wie sieht's aus damit? Kann man das so sagen?
Ja, also die Forscher machen jetzt nicht die Startups dafür verantwortlich, weil das ja ein total komplexes Thema ist. Aber wir haben hier eine krasse Gentrifizierung. Wir haben Mieten, die so hoch sind wie an wenigen anderen Orten der Welt. Ich glaube, gab es gerade eine Studie, dass Tel Aviv die 9. teuerste Stadt der Welt ist und viele Leute können sich die Mieten nicht mehr leisten. Wir haben dann so einen Rentner getroffen hier in der Nähe von unserem Büro, wo auch die meisten und viele Startups sitzen und der saß mit seinen beiden Hunden auf der Parkbank und der ist Rentner, hat aber noch 2 Nebenjobs, weil er sich sonst das Leben nicht leisten könnte. Und er sagt halt, ja, vor 20 Jahren stand hier noch nichts, jetzt hier diese ganzen Hochhäuser, die nehmen mir die Sonne, die nehmen mir das Licht. Also das ist schon ein Problem. Tel Aviv ist sehr teuer. Ein Sandwich in der Innenstadt kann 10 Euro kosten, umgerechnet. Und das können sich eben normale Arbeiter nicht leisten. Man muss dazu sagen allerdings auch, wenn man dann Tel Aviv verlässt und in die sogenannte Peripherie fährt, dann wird es ein bisschen billiger.
Und wenn wir noch ein bisschen weiter über die Grenzen hinaus gucken, wie stehen eigentlich Israels Nachbarländer zu diesem Erfolg von den israelischen Startups? Also zum Beispiel Staaten wie Ägypten oder Jordanien oder der Libanon. Gibt es da eine Art Zusammenarbeit vielleicht auch zwischen Startups oder Unternehmen oder ist das komplett tabu wegen des Nahostkonflikts?
Klare Antwort, ziemlich komplett tabu. Mhm. Und da müssen wir nicht nur nach Jordanien oder Ägypten schauen, um zu sehen, dass es da keine Zusammenarbeit gibt, dass eben die arabischen Startups und die israelischen Startups sich quasi ignorieren. Ich war im Gazastreifen, der liegt ja direkt neben Israel. Tel Aviv ist nur so 70 Kilometer entfernt. Und da gibt es ein großes, interessantes Start-up-Hub, kluge, aufgeweckte junge Palästinenser, die dann von diesem weitgehend abgeschotteten Küstenstreifen aus Start-ups gründen. Die arbeiten mit Europa zusammen, mit den USA, aber nicht mit Israel, obwohl es direkt nebenan liegt. Und das begründen sie eben mit dem Nahostkonflikt und mit der israelischen Besatzung des Westjordanlandes. Und das finde ich persönlich schon ziemlich traurig, dass es so weit gekommen ist, weil eigentlich haben die absolut die gleichen Vorlieben und könnten gut zusammenarbeiten. Ja, und der Journalist Saul Singer, der hat gesagt, das Interesse von arabischen Unternehmerinnen und Unternehmern an Israel, das ist eigentlich da, aber die Politik, die verhindert im Moment noch eine Zusammenarbeit. Und Saul Singer träumt davon, dass die Start-ups im Nahen Osten sowas wie Brückenschlager sein können, dass sie neue Brücken schlagen können zwischen Israelis und Arabern. Finde ich gut, den Gedanken.
Ja, Benjamin Hammer, unser Korrespondent in Tel Aviv über die Start-up-Szene. Das Interview mit ihm, das haben wir schon vor der Sendung aufgezeichnet. Und diese Brücken, das sieht ja gerade leider wieder schlecht aus in Israel und dem Gazastreifen, dass die gebaut werden. Es sieht gerade eher wieder so aus, als würden sie noch mehr eingerissen werden. Und was diese aktuelle Lage in Israel und dem Gazastreifen angeht, da halten wir euch natürlich in den Nachrichten auf dem Laufenden hier bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.